Gnade und Friede von unserem Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Ich bin froh, auch wieder dieses Mal ein bisschen spontan und unerwartet, aber mit euch zusammen zum Gottes Wort zu kommen, was wir gemeinsam betrachten wollen. Und das steht geschrieben im Buch Apostelgeschichte, Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 15, Apostelgeschichte 28, 15. Von dort kamen die Brüder, die von uns gehört hatten, uns entgegen bis Forum Appii und Tres Taberne. Als Paulus sie sah, dankte er Gott und gewann Zuversicht. Himmlischer Vater, sei gepriesen für die edle und kostbare Gabe deines Wortes. Unsere Herzen und Seelen sind hungrig und durstig danach und wir sind dankbar, dass du uns nicht allein gelassen hast, sondern uns auch stillst mit dieser Wahrheit, uns erfüllst mit diesem Wort des Lebens. So lass es auch Wort des Lebens sein, nicht Menschenwort, sondern dein Wort, von dir erfüllt und bestätigt mit deinem Heiligen Geist. Ich bekenne, Herr, meine Unfähigkeit, etwas zu sagen, sondern bin von deiner Gnade abhängig. Hilf mir, den Text treu auszulegen, Herr. Ich will auch nicht wagen ohne dich, sondern steh mir bei. Segne die Gemeinde, dass sie Nutzen und Gewinn davon hat. Bitte, Herr, diejenigen, die leichtsinnig sind, ermahne, diejenigen, die vielleicht verstockt sind, brich ihre Herzen durch Buße, gelange an sie heran. Diejenigen, die verzweifelt sind, tröste. Diejenigen, die feststehen, mache noch fester in deinem Glaubensweg. Sei bei uns und lass vor allem die gute Botschaft von deinem Sohn und unserem Heiland Jesus Christus wohl erklingen. Seinen Namen lass erhört sein und unsere Herzen zu ihm geneigt. Sei du gelobt und gepriesen in Jesu Namen. Amen. Ja, in dem Text, was uns vorliegt, wir sehen eine Episode aus dem Leben des Apostels Paulus. Anscheinend bloß ein kleiner Augenblick, aber da drin ist so viel Wertvolles enthalten. Wir wollen das gemeinsam betrachten. Und dieser Text, wenn man genauer nachdenkt darüber, teilt sich so in zwei Hälften. Eine Hälfte ist ganz dunkel. Da drin ist ein Mann zu sehen, der in einer Not sich befindet. Ein Mann mit viel Kummer, mit viel Last auf den Herzen, niedergedrückt, niedergeschlagen, entmutigt. Warum dürfen wir das so sagen? Das steht direkt in diesem Text, nicht mit Worten, aber wenn wir betrachten dieses Wort, er gewann Zuversicht oder er fasste Mut, wie andere Übersetzungen das bringen, das beinhaltet, bis zu diesem Moment, wo das geschehen ist, war gerade das Gegenteil der Fall. Bevor Paulus Zuversicht gewann und bevor er Mut fasste, war genau andersrum seine Lage. Und ich habe ganz einfach zu Hause mit einem Wörterbuch versucht, damit wir das besser verstehen, wie war denn seine Situation davor. Einfach nachgeschlagen, was sind die Antonyme, die Gegenworte von diesem Zustand Mut und Zuversicht. Und die Gegenworte oder die Gegenteile von Zuversicht, die lauten so: Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Angst, Mutlosigkeit, Depression. Das ist, was ihn davor ausgezeichnet hat. Und wir können das sehr gut nachvollziehen, wenn wir uns erinnern, wo ist Paulus oder woher kommt er, bis er auf diesem Weg nach Rom sich befindet. Nun, hinter ihm, also diese Not, die er erfährt, die ist, wenn man so sagen kann, von dreifacher Art. Erstmal, hinter ihm, in der Vergangenheit, liegt Not. Das Ganze begann damit, dass er in Jerusalem festgenommen wird. Er wird ungerecht beschuldigt, verleumdet von seinen eigenen Volksgenossen und ehemaligen Glaubensgenossen. Die werfen ihm vor, dass er in Jerusalem einen Heiden, Trophimus, in den Tempel gebracht hat und ihn entweiht hat, obwohl das nicht stimmte. Er war zwar ein Begleiter von Paulus, aber Paulus hat ihn nicht in den Tempel gebracht, sondern sie hatten das als Gerücht verbreitet, ihn festgenommen. Er wurde dann verhaftet. Zweijährige Haftstrafe liegt hinter ihm in Judäa. Er wurde mehrmals verhört unter Felix und Porcius Festus, den zuständigen Regierenden dort. Und dann hatte eine mühsame Seereise hinter sich. Heute, wenn wir das Wort Seereise hören, wir denken vielleicht an so Kreuzfahrtschiff von AIDA mit so 10 Stockwerken und Pool und so weiter. Ja? Aber damals in der antiken Welt, so wer sich geschichtlich interessiert, kennt vielleicht den Autor Lionel Casson. Er ist Historiker, Professor für Altgeschichte und er hat bekannte Bücher, weil sein Spezialgebiet war Reisen in der Antike, hat dazu geforscht. Von ihm gibt es die bekannten Bücher Reisen in der alten Welt und Die Seefahrer der Antike. Und wenn man dann das liest und so einen Blick auf die Realitäten damals wirft, das war super mühsam. Wir erinnern uns an Jonah zum Beispiel, erinnert euch, ja? Jonah war bei seiner Seereise fast am Tod. Ja? Und Seereisen war eine Gefahr. Und deswegen, wenn ihr euch erinnert, Paulus an einer Stelle, er bringt so eine lange Liste mit allen Entbehrungen, die er auf sich genommen hat. Und da ist ganz interessant, dass in 2. Korinther 11, ab Vers 25, da erwähnt er Folgendes. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist. Ja, das ist ein Zeichen der Qual. In dieser Liste, wo er dann auch andere Qualen, ich bin oft gereist, ist ein Kennzeichen, dass er sehr, sehr viel Leid getragen hat. Ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr von meinem Volk, in Gefahr von Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit. Viel Wachen in Hunger und Durst und viel Fasten in Frost und Bloß. Und eben diese Gefahr und diese Not ist hinter ihm. Er hat Schiffbruch erlitten. Es war kalt, regnerisch. Dann, wenn er ans Land gekommen ist, hat er eine Schlange gebissen und so weiter. Das alles physisch ist das auch schwer zu ertragen. Ja? Und dann ist seine Not hinter ihm auch deswegen, weil er verlassen ist von seinen Mitarbeitern. Und wir lesen das zum Beispiel in seinen Briefen an Timotheus. Er sagt, ich fasse das zusammen. Du weißt, dass sich alle in der Provinz Asien von mir abgewandt haben. Zu ihnen gehören Phygelus und Hermogenes. Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Bei meiner ersten Verteidigung vor Gericht stand mir niemand zur Seite. Sie haben alle mich im Stich gelassen. Alle sind weg von ihm. Lukas ist bei ihm, aber ehemalige Mitarbeiter, er sagt das ganz direkt. Alle haben mich im Stich gelassen. Er ist auch im gewissen Sinn, hat er Verrat erfahren und diese Einsamkeit. Ja. Und diese Einsamkeit ist auch, trägt zu seinem Leid bei. Zum Beispiel David, der auch Verrat und Einsamkeit erfahren hat. Er sagt in Psalm 25, 16, wende dich mir zu, Herr, und sei mir gnädig, denn ich bin einsam und niedergeschlagen. Das ist diese Verbindung, einsam und niedergeschlagen. Das ist die Not hinter ihm. Aber auch im Augenblick in der Gegenwart hat er Not. Er ist verbunden mit einer Kette. Er ist angeheftet an einen Bewacher, an einen Soldaten. Und was noch mehr zählt, er ist herausgerissen aus seinem Dienst, aus seiner Gemeindearbeit. Ja? Wir können uns erinnern, dass Paulus an mehreren Stellen in seinen Briefen die Gläubigen zärtlich nennt, meine Kinder, ja, zum Beispiel Galater 4,19, 1. Korinther 4,14, meine Kinder. Stellt euch vor, wie ihm zumute ist. Ich habe einmal einen Bericht gehört, das hat ein älterer Bruder erzählt. Er war noch zu Sowjetunion-Zeiten in Haft, mehrmals für seinen Glauben. Und er war, wie bei Gläubigen oft der Fall, besonders damals, sehr kinderreich. Und es war eine von seinen Verhaftungen, war so, Er war sechs- oder siebenfacher Vater zu diesem Moment und gerade ein neugeborenes Kind bekommen. Und im Krankenhaus hat es schwere Reaktionen entwickelt. Er hat auch vermutet, dass man vielleicht da was gespritzt hat und so weiter. Und von dieser Familie mit kranken Kind, mit allen zahlreichen anderen, hat man ihn herausgerissen und verhaftet, gerade in diesem Moment, um mehr Druck zu machen, um ihn zu brechen. Und er hat gar nicht an sich gedacht in diesem Moment, nicht an die Mühe von sibirischen Straflager, nicht an diese Verhöre bei KGB, die dich mit Schlaflosigkeit, mit diversen Druckmitteln auf dich gepresst haben. Seine Sorge war bei seiner Familie, dass er sie zurücklassen kann. Das war das Qualvollste. Und Paulus, er ist durch diese Verhaftung als ein Vater, hat er gesagt, ich habe euch geboren durch mein Evangelium. Er wird rausgerissen aus dieser Arbeit, er muss seine Kinder im gewissen Sinn zurücklassen und er weiß, dass ohne ihn diesen Kindern, dieser seiner Familie, der Gemeinde Gefahren drohen. Bei seinem Abschied, wo er noch unterwegs nach Jerusalem ist, ihr kennt diese Geschichte, Apostelgeschichte 20, er trifft sich mit den Ältesten von Ephesus und er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Er ist sich bewusst, wenn er weg ist, da kommen diese Irrlehrer, da kommen falschgesinnte Leute, die um falschen Gewinnswillen die Gemeinde vernichten werden, zerstören werden. Und wie ist das so schwer? Und er kann nichts machen. Er ist eben in Ketten. Er weiß das alles, das ist ihm bewusst und er kann durch nichts helfen. Ja, ist sehr, sehr schwer. Und dann auch die Zukunft, die dritte Not, das ist die Not, die ihn noch erwartet. Ich habe ja gesagt, er ist unterwegs nach Rom und eben nicht als Tourist, der dort ein paar Fotos schießen will oder irgendwie so alte Gebäude besuchen. Er ist Häftling. Vor ihm liegt eine ungewisse Zukunft. Er hat eine Gerichtsverhandlung bei dem Kaiser und dieser Kaiser ist nicht wohlgesinnt. Dieser Kaiser ist Nero, habt ihr vielleicht gehört, ja, der gerade Christen auch verfolgt hat. Und in der Tat, obwohl Apostelgeschichte und andere biblische Bücher das nicht erwähnen, aber einige von den sogenannten apostolischen Vätern, zum Beispiel Clemens von Rom, einer, der noch die frühe Kirche mit erreicht hat und Augenzeuge war, er berichtet in einem der Briefe, dass Paulus dann auch hingerichtet wurde. Also alles das liegt noch vor ihm. Also nochmal zusammengefasst, hinter ihm, im Augenblick und vor ihm ist Not. Ja, und deswegen, er ist quasi in dieser Dunkelheit, er ist in dieser Mutlosigkeit, in dieser gewissen auch vielleicht Depression oder Hoffnungslosigkeit befindet er sich. Auch wenn wir so auf uns schauen im Moment, ja, auch unter uns in diesem Saal, auch sitzen Leute, die von Kummer belastet sind. Ja, wir haben ja gehört, auch am Anfang, manche haben ihre Liebsten verloren. Manche sorgen sich vielleicht um die Zukunft. Ja, manche haben Ratlosigkeit. Wie soll es weitergehen mit mir? Manche stehen vor Ungewissheit und vor Angst. Manche haben Druck vielleicht auf der Arbeit oder Druck ohne Arbeit, weil nichts finden lässt und ich muss Familie versorgen und so weiter. Manch einer hat gesundheitliche Nöte. Man hat in der Familie vielleicht Zerwürfnisse mit dem Ehepartner oder rebellische Teenager, Kinder, wo man Sorgen macht, wo man sieht, die sind auf dem Weg in die Hölle. Wir haben heute auch gehört, wie leicht das die Welt lockt, die Freunde dieser Welt und so weiter. Vielleicht Beziehungen sind belastet zu Hause, Sorge um Verwandte. In der Ukraine haben manche von uns, mein Schwager ist an der Front momentan zum Beispiel, manche sorgen sich um die Hinterbliebenen. Manche tragen diese Last als Leiter, ich kenne das auch, was das auch für dich ein Gewicht und Last legt. Und viele, viele Sorgen auch unter uns. Und wir als Menschen, wir sind ungern eigentlich gewollt, Sorgen zu haben. Niemand will leiden von uns, niemand will so freiwillig irgendwie diese Last schleppen. Und wenn wir aber denken an Paulus, manchmal, wir denken, Paulus war so ein Gigant des Glaubens, der in so einem T-Shirt mit so einem S, so ein Superman, ja, rumgelaufen ist und er hat alles bewältigt und er hatte nie dunkle Perioden in seinem Leben. Er hat alles, ein Sieger, ein Überwältiger und so weiter. Aber die biblische Realität ist doch ganz anders. Wenn wir betrachten Altes und Neues Testament, wir werden sehen, kein Heiliger in der Bibel war jemals ohne Sorgen. Niemand war verschont. Ja, Paulus war nicht verschont. Wir sind auch nicht verschont. Und selbst unser Herr Jesus, erinnern wir uns, wie, wie der Prophet Jesaja von ihm redet, Kapitel 53, Vers 3, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Ja, mit Leiden war seine Normalität, kann man mit anderen Worten sagen. Vertraut mit Leiden. Und niemand sollte wünschen oder damit rechnen, dass man als Christ leichtes Leben hat, sondern man muss sich einstellen, da wird auch dunkle Zeit kommen, da wird auch notvolle Zeit kommen und das ist nicht wegen unserem kleinen Glauben oder nicht wegen, dass wir so irgendwas Falsches gemacht haben. Das, so ist das. Paulus, Jesus, die Propheten, die Apostel, sie alle waren in diesen Nöten. Aber hier ist noch nicht Punkt gesetzt. Ich habe ja gesagt, am Anfang, der erste Teil ist so ein dunkler Teil. Ich habe versucht, jetzt bewusst zu machen, warum. Aber jetzt kommt wie so an einem Morgen so ein Sonnenaufgang und dann plötzlich die Dunkelheit weicht. Ja, und hier ist auch noch nicht das Ende der Geschichte, sondern gerade in dieser notvollen Lage erfährt Paulus eine Erquickung. Ja, unser Text, ich habe die Luther-Übersetzung, da heißt es, er gewann Zuversicht. Andere Übersetzungen sagen, er fasste Mut oder im Russischen er wurde ermuntert oder erquickt. Was ist das? Ja, wir können sagen, ich habe auch mit einem Wörterbuch so ein bisschen Synonyme gesammelt dafür. Das heißt, sich aufraffen, den Kopf hochheben, belebt werden, frische Kraft schöpfen, erquickt werden. Ich erinnere mich hier an ein Erlebnis aus der Kindheit. Ich bin aus Almaty in Kasachstan. Das ist eine Stadt, damals die Hauptstadt, die ist am Rand der Berge, quasi so hohe Berge und unten ist die Stadt. Und mein Vater, er hat uns oft in die Berge, auch im Sommer, im Winter auch so Skifahren ein bisschen und Schlittenfahren hat uns rausgeholt. Und im Sommer besonders lange Strecken gewandert mit ihm. Und da bist du in den Bergen, bist du irgendwann müde. Da ist auch so die Luftdüne und Hitze und musst du nach oben. Und da habe ich ein Erlebnis gehabt. Also, dort ist so ein Gletscher. Almaty wird, gibt so ein großer See, Большое Алматинское озеро. Das ist unter einem Gletscher, ganz frisches Wasser fließt dahin und versorgt die Stadt. Und einmal, wir waren unterwegs, auch hat mein Vater uns gezeigt, und du bist schon müde, das ist schon lange Strecke bis dahin, wer weiß, der kennt es. Und unterwegs hatte ich dieses Erlebnis gehabt, da war so eine Quelle am Rand, ja, Radnik heißt das im Russischen. Das ist, wo die Grundwasser, die sind so stark, der Druck, dieser Asphalt, der platzt auf und aus dem, mitten auf dem Weg, da fließt so kristallklares, kaltes Wasser von diesem Gletscher. Und wenn du dann so total erschöpft bist und schon von Hitze und so weiter und du beugst dich und du trinkst von diesem Wasser, das ist so Erquickung. Ja. Das ist die Erquickung. Und so im gewissen Sinn, Paulus, wenn wir das so übertragen hier sehen, er ist davor mit diesen Nöten und Lasten unterwegs und plötzlich er wird erquickt, er schöpft diese frische Kraft, diese Zuversicht. Was war der Grund dafür? Was hat ihn getröstet? Was hat ihn erquickt? Und wir lesen das im Text. Es kamen uns die Brüder entgegen. Das war der Augenblick, der zu seiner Erquickung, zur neuen Schöpfung der Zuversicht beigetragen hat. Die Brüder. Und wir würden falsch liegen, wenn wir meinen, das waren Paulus leibliche Verwandte, also die Brüder, das heißt, mit denen du zusammengewachsen bist. Ja. Neues Testament erwähnt, dass Paulus eine Schwester und Neffen hatte, aber nichts von seinen Brüdern, sondern wir verstehen, unter diesen Brüdern sind gemeint die Gläubigen aus der Stadt Rom. die hören auf irgendeine Weise von Paulus und sie kommen nach vorn, um ihn zu treffen. Hier heißt es im Text, bis nach Forum Appii. Forum Appii war ein großer Marktplatz. Es gab im Römischen Reich auch große Straßen, damit man Soldaten und Güter transportieren kann. Und eine bekannte Straße Via Appia ist auch heute teilweise noch erhalten und zu sehen. Die nannte man die Königin aller Straßen. Und dieses Forum Appii war ein großer Marktplatz, etwa 60 Kilometer von Rom. Und Tres Taberne, drei Wirtshäuser übersetzt, war eine Ortschaft etwa 50 Kilometer von Rom. Und da kommen die Brüder quasi aus der Stadt nach vorn, um sie ihnen zu begegnen. Und diese Brüder, das heißt nochmal im Text, sehen wir dieses Wort, von dort sind sie. Ja, also römische Christen. Und wir können mit gutem Grund vermuten, Paulus hat sie eigentlich persönlich wahrscheinlich noch nie gekannt. Es sind Leute aus der lokalen Gemeinde in Rom. Ehemalige Heiden vielleicht. Ja, Paulus ist ein Jude, diese sind die Heiden. Aber zugleich, da ist diese wunderbare Nähe, noch näher als bei Familienmitgliedern. Ja, wenn wir an die Brüder in der Welt, quasi an leibliche Verwandtschaft nach dem Blut denken, wie oft ist da eben nicht diese Nähe und nicht die Erquickung? In diversen Familien, die Brüder haben Konkurrenz untereinander, sie streiten. Kain und Abel, ja, klassisch aus der Bibel, zwei Brüder und wir wissen, wie das zwischen ihnen lief. Ja. Brüder haben oft Neid, sie streiten um das Erbe, um Teilen und so weiter. Ich habe vielleicht erzählt, aber immer wieder erinnere ich mich daran, habe eine quasi gehört von bei uns auch in der Gemeinde mal die Geschichte, waren mehrere Brüder, die Eltern starben und sie kamen zusammen, um quasi zu teilen. So, wem hat das Haus gehört, wem die Datsche gehört und so weiter. Da hatten sie sich so zerstritten und sie konnten nicht einigen. Jeder hat beansprucht, ich will das und das und da ist zerfallen das Ganze. Ja? So läuft es bei den Brüdern in der Welt. Oder wenn ich heute sehe, ja, man, auch in Deutschland ist populär dieser Gedanke, hört man immer wieder, zwei Brüdervölker, Russland und die Ukraine, die sind ja die Brüder und warum und so weiter. Und wenn ich da gucke, wie ein Bruder, wenn das so stimmt, vernichtet, Tag für Tag ganz bewusst Leid zufügt, Blut vergießt und so weiter. Das ist die Bruderschaft in dieser Welt. Das ist ganz dreckig sehr oft. Da ist nichts Positives oft. Ja? Und warum Paulus erquickt wird, er hat eine andere Bruderschaft hier. Eine Bruderschaft, die so höher, die so wunderbarer ist, das ist die gemeinsame Zugehörigkeit zu Jesus. Das ist, was sie zu Brüdern macht. Das ist der Grund von wahrer Bruderschaft, die gemeinsame Liebe zu Gott. Der gemeinsame Glaube an Jesus Christus, Epheser 4,5 sagt, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Ja, das ist, was eint, und zwar viel, viel mehr, viel, viel in einer ganz anderen Weise als sogar Fleisch und Blut, wenn du leiblich einfach Bruderschaft hast. Ja? Die gehorchen zusammen der Lehre des Herrn. Sie sind gemeinsam unterwegs in der Nachfolge hinter Jesus auf dem schmalen Weg. Und das schweißt sie zusammen und das verbindet wie sonst nichts auf der Welt. Das ist eine Verbindung von Herz zu Herz, von Seele zu Seele. Und Paulus sieht, diese Brüder ihm entgegenkommen, die Gemeinde, ja, oder Leute von der Gemeinde. Und darüber freut er sich und er schöpft neuen Mut. Warum? Weil, wo die Brüder sind, da ist auch Jesus mitten unter ihnen. Ja, es war so, als ob Jesus selbst, gerade in diesem Moment, wo Paulus unterwegs ist, niedergeschlagen und mit Sorgen und so weiter, so als ob Jesus selbst ihm entgegengehen würde, weil die Brüder sind auch Träger seines Geistes, die sind auch Tempel des Herrn und mit ihnen ist auch ein Zeichen der Gegenwart Jesu. Paulus geht in dieser Ungewissheit, diesem Gericht entgegen und hier kommt sein Herr in der in der Gestalt seiner Brüder ihm entgegen. Ja? Das ist keine Mystik, das ist die Realität. Ja? Genauso, wenn wir bei uns zum Beispiel Abendmahl feiern und wir nehmen Brot und Wein, wir verstehen, das bezeugt die Realität von Jesus unter uns. Das bezeugt diese Realität seiner Erlösung. Und auch als die Brüder herauskommen, Paulus merkt, da ist auch Jesus in Rom, wo dieser Kaiser mich richten wird, wo ich vielleicht meinem Tod entgegengehe. Da ist auch Jesus am Werk. Da ist auch seine erlöste Gemeinde. Da sind auch diese Brüder, die waren Sünder wie ich und jetzt gewaschen und erlöst durch sein Blut. Und das erquickt ihn. Ja? Gerhard Ter Stegen, ein bekannter Deutscher, auch Diener und Verfasser von Liedern, er sagte, dichtete folgende Zeilen. O, wie lieb ich, Herr, die Deinen, die dich suchen, die dich meinen. O, wie köstlich sind sie mir. Du weißt, wie mich's oft erquicket, wenn ich Seelen hab erblicket, die sich ganz ergeben dir. Und das ist, was Paulus erlebt. Er erblickt Seelen, die dem Herrn auch sich gegeben haben, die auch erlöst sind. Und das macht ihm neuen Mut. Ja? Und wenn wir darüber nachdenken, hier ist so ein Wunder, ja? Wenn ich einfach die Situation vorstelle. Diese Brüder, die rausgehen aus Rom, auch sie haben doch ihre eigenen Nöte. Bald wird dieser Kaiser Nero Christen bis zum Blut verfolgen. Aus der Geschichte ist bekannt, man hat sie angezündet als lebendige Fackeln, man hat sie nach dem Brand von Rom beschuldigt. Die waren schuld, das sind die Brandstifter, Hass in der Gesellschaft. Man hat sie dort auch gequält, verbrannt in diesem Kolosseum, was man heute noch fotografieren kann. Man hat sie verfüttert an die Raubtiere und so weiter. Diese Brüder sind auch mit ihren Nöten beladen. Und das Wunder, was für mich in dieser Situation geschieht, wenn man vorstellt, hier ist Paulus mit seinem Haufen Elend, hier sind die Brüder mit ihrem Haufen Elend. Wenn das zusammenkommt, muss das noch mehr Elend sein und noch mehr Leid und noch mehr Sorgen. Aber das Wunder ist, es passiert gerade das Gegenteil. So, aus der Mathematik kennen wir diese Regel. Ja? Minus mal Minus ergibt Plus. Ja? Und hier, wenn wir zusammenkommen als Gemeinde des Herrn, als Brüder in Christus, da passiert dieses Wunder. Ich komme mit meinen Sorgen und der Bruder kommt in die Gemeinde mit seinen Sorgen oder die Schwester. Und wenn wir aber zusammen sind unter Christi Hauptherrschaft, als sein Körper, als sein Leib, plötzlich diese Sorgen werden nicht mehr, sondern weniger. Ja, und das ist, was mich auch so freut, wenn ich darüber nachdenke, wie wichtig ist dieses Zusammenkommen in der Gemeinde, ja, wo eben sogar diese Last, dieses Negative verwandelt wird in gegenseitige Trost und Ermutigung zum Lob des Herrn. Ja, und was wir auch bemerken wollen, auch ein Paulus, der war doch ein Apostel, der war doch am reichsten begabt. Er sagt, ich rede mehr als ihr mit fremden Zungen und er hatte alle Kenntnisse und so weiter. Alle Gaben, alle schon von seinem Hintergrund als Pharisäer, Bibelkenntnis wie kaum ein anderer. Paulus sagt nicht, die anderen Leute, ich benötige sie nicht, ich komme schon allein zurecht, ja? Sondern dieser Apostel, er erfährt und braucht diese Ermutigung und Gemeinschaft mit den einfachen Brüdern. Umso mehr brauchen das auch wir. Ich habe nicht die Gaben von Paulus, ich habe nicht seine Standhaftigkeit, ich habe nicht seine Bibelkenntnisse, ich habe nicht seine Nähe zu Gott. Wenn er sogar erquickt wurde, wie viel mehr unser einer? Ja, und wir sehen, wie auch Jesus, wenn er in Garten Gethsemane geht und da diese schweren Stunden in der Nacht erlebt, auch er nimmt Brüder mit sich, ja, Petrus, Johannes und Jakobus, dass sie dort mit ihm beten, ihm auch unterstützen im gewissen Sinn. Ja, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Deswegen wäre es ganz falsch, wenn wir so tun würden, ich komme zurecht, ich brauche keine Gemeinschaft und so weiter. Absolut. Ja. Und dann, was auch erstaunlich ist an dieser Stelle, ja, wie können wir denn die Lasten voneinander tragen? Ja, es gibt eine Stelle in Galaterbriefen 6,2, da heißt es, einer trage des anderen Last. Nun, ich kann schon verstehen, wenn wir kommen würden und jemand ist da ohne Last. Aber ich habe ja erwähnt, wir kommen alle mit unseren Leidenspaketen zusammen. Und an dieser Stelle habe ich einmal bei Johannes Busch, das ist der Bruder von Wilhelm Busch, weniger bekannt vielleicht, aber auch sehr guter Prediger. Er hat Folgendes gesagt, ich zitiere das wortwörtlich. Er sagte, Menschen mit Jesus sind solche Leute, denen der Herr die Hände freigemacht hat für den Bruder. Ja, und das ist auch das Wunder, was wir beobachten. Wenn wir zusammenkommen in der Welt, selbst wenn man erkennt die Nöte von anderen, selbst wo man sieht und weiß, ah, der hat auch viel zu schleppen, ich würde gern helfen und man kann nicht, weil eigene Hände sozusagen von diesem großen Paket belegt sind, was man selber zu tragen hat. Man hat nichts übrig für den Bruder. Und in der christlichen Gemeinde, das ist das Wunder, wir haben diesen einen, der meine Last auf sich genommen hat am Kreuz, Jesus Christus. Dort hat er meine Schuld, meine Nöte, meine Ferne von Gott, alles, was mich so zusetzt, er hat genommen auf sich als mein Stellvertreter. Und nun sind meine Hände frei, dass ich dem anderen helfen kann. Die Welt kennt das nicht. Sie kann vielleicht erkennen die Nöte, aber sie kann so nicht helfen, weil sie keinen Helfer hat. Aber wir als Brüder, wir haben diesen Helfer, der für uns Lasten getragen hat. Ja, und deswegen können wir auch voneinander diese Lasten mittragen und mitschleppen. Gott sei Dank für seinen Sohn, der eben für mich zu diesem Lastenträger am Kreuz von Golgatha geworden ist. Das ist, was uns erfreut. Und dann, was wir hier sehen, als Drittes, da heißt es im Text, und Paulus dankte Gott. Er dankte Gott. Das ist seine Reaktion. Heraus eben aus dieser Gewinn der Zuversicht. Und das ist auch so wunderbar. Lass uns darüber nachdenken. An seinen Umständen, die er hatte, hat sich nichts geändert. Hinter ihm ist nach wie vor die Belastungen seiner Haft und Reise. Hier sind immer noch die Ketten an seinen Händen. Sie haben nicht aufgelöst. Hier ist der Soldat, der ihn begleitet zum Gericht. Vor ihm ist dieser Gerichtsprozess. Vor ihm ist sein Märtyrertod und Hinrichtung. Nichts davon hat sich geändert. Und trotzdem, er dankt Gott. Warum? Weil etwas im Inneren hat sich geändert. Er gewann Zuversicht. Sein Herz, was davor mühsam war, ermüdet von dieser Hoffnungslosigkeit vielleicht angegriffen, plötzlich er erfährt diese innere Stärkung. Ja, und der Dank ist quasi die Frucht seiner Zuversicht. Jetzt kann er danken, obwohl die Umstände nach wie vor traurig, nach wie vor mühsam sind. Er kann mit reiner Seele, mit leichtem Herzen danken. Der Herr hat ihn getröstet. Ja? Und das ist eine so große Gnade, wenn wir dasselbe erleben dürfen wie Paulus. Wenn wir mit unserer Last, wenn wir mit unserer Not kommen können in die Gemeinde und gehören können zu diesem Leib des Herrn. Ja, wir sind Teil seines Körpers, seines Leibes, zum Beispiel Epheser 1, 22, 23 redet davon. Sein Leib auf Erden ist diese Gemeinde. Und da ist der Platz, wo wir trotz allen Umständen Zuversicht und Freude gewinnen können und diese Freiheit zu danken. Schätzen wir das, benutzen wir das, machen wir Gebrauch davon. Mir war das ganz besonders bewusst und wertvoll, als diese Corona-Pandemie war und ein Teil mehrere Wochen, wir waren isoliert komplett. Ja, ihr erinnert euch an diesen Lockdown, ja, wo wir uns nicht sammeln konnten, gab es nur per Livestream die Gottesdienste. Und das war so belastend. Ich habe es zum ersten Mal so erfahren, wie komisch, wie so falsch das ist, wie unschön. Ja. Und ich erinnere mich sehr gut, wo wir uns zum ersten Mal sammeln konnten. Dann, das war am 10. Mai 2020. Das war ein Muttertag. Und zusammen, wir kamen nach diesen Wochen zum ersten Mal in Person zueinander, konnten einander sehen, miteinander singen. Ja, damals habe ich gesagt, ich hatte die Predigt auch an diesem Tag und ich habe gesagt, ich werde nichts von Corona predigen, wir werden einen anderen Vers betrachten. Damals war so populär, ein bisschen so Endzeitstimmung, Corona und bald ist das Ende und so weiter. Ja. Und wir haben damals betrachtet aus 2. Timotheus 1,5 über wo Paulus sagt an den Timotheus, ich erinnere mich an den Glauben, der in deiner Großmama Eunike und Lois und in deiner Mutter Eunike war. Ja, und das war so schön, wieder in der Gemeinde zu sein. Ich will das niemals wieder missen. Ja, und das ist die Gelegenheit, die wir haben, Sonntag für Sonntag. Und mir tut es so leid, dass während dieser Pandemie gerade etliche haben sich gewohnt an diesen YouTube. Und ja, warum soll ich in die Gemeinde gehen? Ich kann das genauso zuschalten, gucken, was parallel vielleicht was machen. Und da habe ich dieselbe Information gekriegt wie die anderen. Predigt habe ich ja gehört. Und das ist so falsch und so gefährlich. Ja, das wird niemals ersetzen, diese Gemeinschaft. Ja, warum? Niemand wird dich ermutigen durch YouTube. Man weiß nicht, ob du überhaupt zuguckst oder nicht. Du bist ganz abgeschnitten. Niemand wird dich ermahnen können, wenn du in die Sünde fällst. Du bist zu Hause, Kontakt zu niemandem, keiner sagt dir was. Ja? Man wird dich auch nicht umarmen oder trösten können. Und auch du wirst nicht können, weil du siehst ja keinen, der seine Nöte hat. Du siehst nicht, wie es da ist. Du bist quasi isoliert davon. Ja? Man wird nicht mit dir reden, man wird dich nicht helfen, nicht zuhören können. Ja? Und das ist eben du verzichtest auf alles das, wenn du einfach auf Gottesdienste in deiner lokalen Gemeinde verzichtest. Ja, und sogar, wie man Christ wird, dass man ein Bekenntnis ablegt vor der Gemeinde, getauft wird und so weiter. Wie kannst du das über YouTube erleben? Wie kannst du Brot und Wein als beim Abendmahl mitnehmen und deine Gemeinschaft mit den Gläubigen pflegen? Gar nicht. Ja? Das ist so ein Selbstbetrug, sondern man muss verstehen, dein Platz und unser Platz als Gläubige ist mitten unter seinem Volk, unter den Brüdern. Am Sonntag, wir sind da, wir können hier eigene Lasten gelindert bekommen und wir können hier auch Lasten von anderen mittragen, als Tröster dienen und so weiter, ja, weil wir untereinander hier sind. Und deswegen manchmal, wenn so Beschwerden kommen und in Gesprächen, manchmal hört man diesen Satz, ja, am Anfang meines Weges mit Gott, ich hab so gebrannt und es war so alles irgendwie so neu und frisch und so weiter. Und jetzt, ich fühle Gott nicht mehr. Ja, eine Phrase, die ich mehrmals gehört habe in Gesprächen, ich fühle Gott nicht mehr, etwas ist passiert. Da frage ich, weil diese Brüder und Schwestern oft, die sind eben nicht regelmäßig bei der Gemeinde. Da will ich fragen, wie willst du ihn fühlen, wenn du dich von seinem Leib willig trennst? Ja, es ist eine Sache, wenn jemand chronisch krank ist oder sonst wie. Das ist eine Sache. Aber wenn du einfach nicht in die Gemeinde kommst, wenn du nicht an diesem Segen und Gnade des Gemeinschaftslebens teilnimmst, wie willst du dann die Nähe Gottes fühlen? Wo willst du Trost schöpfen? Von YouTube kriegst du das nicht. Ja, das passiert nur bei den Heiligen am Ort ihrer Versammlung. Ja. Und da will man auch, wenn man nachdenkt, wie, was für ein Segen wir in der Gemeinde empfangen, auch die unbequemen Brüder. Manchmal die Brüder, die Gott uns zur Seite stellt, die sind auch uns nicht immer angenehm. Ja, die denken vielleicht anders oder haben irgendwie andere Ansichten hier und da. Und auch da ist kostbar, dass wir in jedem Bruder, mit dem wir zu tun haben in der Gemeinde, erkennen, wie Paulus mal geschrieben hat, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Ja, wenn er mir scheint, oder die Schwester, da haben wir so ein bisschen Reibungen und so weiter. Auch da haben wir gute Gelegenheit, wo wir unser Stolz demütigen, wo wir lernen, den anderen zu lieben, auch wenn er anders ist, auch wenn er anders denkt, zu vergeben, zu üben in Geduld und Liebe und so weiter. Ja, auch dort will oder sollten wir das schätzen und Gott danken dafür und gemeinsam wachsen in dieser Gnade als Brüder unter Brüdern. Das ist meine abschließende Frage heute. Bist du heute Teil seiner Gemeinde? Kannst du diese Freude erleben, wenn du auf die Brüder triffst wie Paulus? Kannst du diese Freude des Trostes erleben? Kannst du auch anderen helfen und mittragen? Bist du wiedergeboren? Bist du zu ihm gekommen in deiner Lage als Sünder, als von Gott Entfernter? Hast du erkannt, dass da einer ist, der deine und meine Gottlosigkeit getragen hat als unser Stellvertreter, Herr Jesus? Dass er da, wo wir Gebote übertreten haben, da, wo wir gelebt haben nach Eigenwillen, dass er diese ganze Last, diese ganze Schuld getragen hat am Kreuz. Wenn nicht, dann mache also, setze alles daran, dass du auch Teil seines Leibes wirst, dass du deine Sünden erkennst und bekennst, dass du zu ihm kommst und ein Bruder oder eine Schwester unter Brüdern wirst. Dann kannst auch du an einem Tag auch diese Freude erkennen, wo man die Brüder sieht und freut sich und wird erquickt und wird in seiner Last, in seiner Dunkelheit, da kommt dieses Licht von der gemeinsamen Freude an Christus und man kann auch freuen wie Paulus und Zuversicht schöpfen. Lass uns zusammen beten und lass uns auch diesen Weg gemeinsam in Herrn wandeln. Himmlischer Vater, wir sind so dankbar, dass du in deiner Barmherzigkeit deinen Sohn Jesus Christus gegeben hast und er hat als der gute und treue Hirte gesucht nach den verlorenen Schafen, 99 stehen gelassen, einen gefunden und das war auch ich und so kann auch viele, können auch viele in der Gemeinde sagen, auch mich hast du gefunden und du hast uns zusammengefügt zu diesem Leib des Christus auf Erden, zu deiner Gemeinde. Lass uns niemals verrechtlich sein gegenüber diesem Leib, lass uns Herr gern dazugehören, lass uns erkennen, was das für große Gnade ist, ein Teil von deinem Leib unter deinem Haupt zu sein. Ich bete auch ganz besonders um diejenigen, die noch in der Fremde sind, die noch abgeschnitten sind von deinem Leib, die noch dich nicht erkannt haben, auch an ihren Herzen. Rühre du und ziehe sie durch deine Gnade. Schenke ihnen offene Augen des Herzens, dass sie deine Herrlichkeit erkennen. Brich ihre Herzen durch Buße, lass sie abwenden von alten kranken und verkehrten Wegen und zu dir kommen und Teil deines Volkes zu sein. Und wir danken auch, Herr, für diese Gnade, dass wenn wir einander sehen, wenn wir in die Gemeinde kommen, dass auch dort unsere Last weniger drückend wird, dass du uns freie Hände gemacht hast, auch die Lasten von anderen zu übernehmen. Hilf uns, unseren Dienst, Dienst der Liebe und Brüderlichkeit auch ordentlich zu machen. Hilf, dass wir gemeinsam wachsen, unsere Gemeinde nicht verlassen, nicht in dieser Welt hinter ihren Gelüsten und falschem Glitzern nachjagen, sondern hier bleiben, wo du uns eingepflanzt hast. Segne deine Gemeinde, füge noch Gerettete hinzu, segne auch uns heute in weiterer Gemeinschaft hier an diesem Ort. Wir preisen dich und danken dir in Jesu Namen. Amen.